Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht in Apostelgeschichte. Wie schon angekündigt, machen wir weiter in unserer Reihe. Heute Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Apostelgeschichte 2, Vers 1, wir hören Gottes lebendiges Wort. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens, bei Kyrene, die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel geweissagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, du bist reicher beschenkt als Abraham, Josef, Mose, David, Salomo und all die Gläubigen des Alten Bundes. Sie lebten im Alten Bund, du lebst im Neuen Bund. Und das bedeutet, dass du es so viel besser hast als alle Personen, von denen wir im Alten Testament lesen. Egal wie reich sie waren, egal wie mächtig sie waren, egal wie glücklich sie waren. Du hast es besser. Wie komme ich darauf? Auch damals, zur Zeit des Alten Testaments, brauchten die Menschen Jesus. Ohne den Glauben an Jesus, auch damals keine Errettung. Und auch damals hatten die Gläubigen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist keine Veränderung der Herzen. Das Problem war, sie kannten Jesus und den Heiligen Geist, ich will es mal so sagen, nur sehr undeutlich. Sie hatten Bilder für Jesus zum Beispiel. Ja, die Opfertiere kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem Alten Testament. Und das Passahlamm, beide wurden ja stellvertretend für die Leute geschlachtet. Und das war so ein Hinweis auf Jesus. Und auch den Heiligen Geist, sie wussten von ihm. Ja, David betet zum Beispiel im Psalm 51: Gott, bitte nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir weg. David war König und damals war es so, dass Könige und Priester und Propheten tatsächlich wussten, dass sie den Heiligen Geist hatten. Der normale Gläubige, der hat das vielleicht geahnt, aber nur sehr vage. Der Jesus und der Heilige Geist, die waren immer Gott und sie waren auch schon immer für die Gläubigen da. Aber für die gesamte Zeit des Alten Testaments wussten die Leute nur sehr, sehr wenig über die zweite und über die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und dann startet das Neue Testament. Jesus kommt in diese Welt und Menschen begreifen, ja, das ist wirklich der, auf den diese ganzen Opfertiere und diese ganze, das Passahlamm und alle anderen Bilder im Alten Testament hingewiesen haben. Er ist es. Und dann lebte Jesus gut 30 Jahre auf der Erde und er lehrte und er heilte und er starb und er stand wieder auf und er ging zurück in den Himmel. Und vorher hat er den Jüngern versprochen, ich gehe zwar zurück in den Himmel, aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Wartet darauf. Und durch diesen Heiligen Geist werde ich dann mit euch als meinen Zeugen mein Königreich über die ganze Erde verbreiten. Und genau um diese Verbreitung des Königreichs von Jesus über die ganze Welt, darum geht es in der Apostelgeschichte. So, und erstmal mussten die Freunde von Jesus aber warten. Jesus war zurück im Himmel, hat ihnen gesagt, der Heilige Geist kommt, aber ihr müsst warten. Und wie sie gewartet haben, das haben wir letzten Sonntag in der Predigt gehört. Und heute werden wir hören, wie Jesus ihnen jetzt tatsächlich seinen Heiligen Geist schickt. Und wir leben heute in so viel besseren Zeiten, weil wir jetzt wissen, welche Rolle Jesus und der Heilige Geist für unsere Errettung spielen. Der Vater hat deine Errettung geplant, Jesus hat deine Errettung ausgeführt und der Heilige Geist hat dein Herz so verändert und dich mit allem, was Jesus für dich getan hat, verbunden. Unauflöslich verbunden. Es ist jetzt alles deins. Und deswegen sind diese Verse heute nicht irgendwelche Verse in Gottes Wort, sondern sie sind sehr, sehr zentral. Die eine Person, die wir im Neuen Testament neu und viel deutlicher kennenlernen, schickt uns die andere Person Gottes, die wir im Neuen Testament viel besser und deutlicher kennenlernen. Jesus schickt uns den Heiligen Geist. Und das ist mein Thema für heute Morgen. König Jesus hat uns seinen Heiligen Geist geschickt. Wir wollen uns dazu vier Dinge anschauen. König Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt. Erstens ganz sicher, Vers 1 bis 4. Zweitens für die ganze Welt, die Verse 5 bis 13. Drittens, ganz wie versprochen, die Verse 14 bis 20 und viertens, ganz oder gar nicht, Vers 21. König Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt, ganz sicher, für die ganze Welt, ganz wie versprochen und ganz oder gar nicht. Ja, vor 10 Tagen ist Jesus in den Himmel aufgefahren und seitdem warten seine Freunde auf den verheißenen Heiligen Geist. Seine Freunde, das sind nicht nur die Jünger, sondern ungefähr 120 Leute. Da sind die Jünger dabei, Frauen, die mit Jesus befreundet waren, da ist seine biologische Familie dabei, also Maria und seine Halbbrüder. Und sie alle warten und am 10. Tag ist es soweit. Plötzlich kommt er, der versprochene Heilige Geist. Und er kommt so, dass es alle mitkriegen. Ja, nicht nur diese 120 in diesem Raum, sondern große Teile von Jerusalem. Ganz bewusst hat Gott den Heiligen Geist so geschickt, dass es alle mitkriegen. Dass es nicht geheim bleibt. Es ist kein Geheimwissen für einige. Es ist so, dass es alle mitkriegen. Dass jeder sieht und ganz sicher weiß, der Heilige Geist ist jetzt wirklich da. Und das ist mein erster Punkt. König Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt. Ganz sicher. Ich lese nochmal Vers 1. Da heißt es, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es war Pfingsten in Jerusalem. Ein jüdisches Fest. Und es war eines der 3 großen jüdischen Feste, die es damals gab. Im Alten Testament wird es manchmal das Wochenfest genannt oder auch das Fest der Erstlinge. Und bei diesem großen Fest hat man als Jude 2 Dinge gefeiert. Zum einen hat man für die erste Ernte gedankt. Ja, die konnte man in Israel, weil es da so warm ist, schon im Frühsommer ernten. Und deswegen hat man das Fest der Erstlinge genannt. Und man hat zweitens Gott für sein Gesetz gedankt. Also man hat Gott dafür gedankt, dass er als Gott seinem Volk das Gesetz gegeben hat. Ja, wenn wir so wollen, hat man für zwei Arten von Nahrung gedankt bei diesem Fest. Einmal für essbare Nahrung und dann für geistliche Nahrung. Und da die Juden bis heute das Fest 50 Tage nach dem Passafest feiern, hat man es dann irgendwann nach dem griechischen Wort für 50 benannt. Pfingsten. Daher kommt das Wort. 50 Tage nach Passa. Und es ist so, dass dieses Fest jetzt eben 50 Tage nach dem Passafest in Jerusalem gefeiert wird. Und aus diesem Grund sind Juden aus dem gesamten Mittelmeerraum in Jerusalem zu Gast. Also vermutlich ist die Stadt gerade brechend voll. Die normale Bevölkerung plus eben Leute aus dem gesamten Mittelmeerraum. Und in dieser Situation, volle Stadt, knallt es in dem Raum, wo die Freunde von Jesus zusammensitzen. Der Heilige Geist kommt auf sie. Und damit das auch allen Beteiligten klar ist, ja, damit es ganz sicher ist, deswegen kommt er so, dass es alle mitkriegen. Mit Zeichen. Wir lesen in den ersten vier Versen von drei Zeichen. Einmal Wind, dann Feuerflammen oder Feuerzungen so über dem Kopf und drittens fremde Sprachen, in denen die Freunde von Jesus plötzlich anfangen können zu sprechen. Und die Frage ist, warum kommt der Heilige Geist ausgerechnet mit diesen drei Zeichen? Am einfachsten ist es zu verstehen, warum er als Wind kommt. Wenn wir ins Griechische gehen, dann sind die Worte für Wind und für Geist dasselbe. Von daher ist es sehr naheliegend, warum der Heilige Geist mit Wind kommt. Schon schwieriger ist es beim Feuer über den Köpfen. Was hat der Heilige Geist mit Feuer zu tun? Der erste Grund ist, der Heilige Geist ist Gott. Und sehr häufig, wenn Gott im Alten Testament seinem Volk erscheint, dann ist er begleitet von Feuer. Ihr kennt vermutlich die Geschichte bei Mose am brennenden Dornbusch zum Beispiel, wo Gott sich dem Mose vorstellt und der Dornbusch brennt eben, ohne zu verbrennen. Feuer steht für die Gegenwart Gottes. Aber es ist spannend, es gibt sogar noch einen konkreteren Grund für das Feuer. In Lukas Kapitel 3 lesen wir, wie Johannes der Täufer die Menschen taufte. Das war noch bevor Jesus öffentlich aufgetreten war, also zu dem Zeitpunkt ungefähr gut 3 Jahre her. Und Johannes der Täufer sagte damals über sich selbst: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes kündigt also an, Jesus kommt, er tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. Wind und Feuer, das sind die ersten beiden Zeichen für den Heiligen Geist. Und wenn ich so nachgedacht habe über diese Geschichte, dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe die sicher schon 50 bis 100 Mal in meinem Leben gelesen oder gehört. Aber immer habe ich mir das so vorgestellt, dass der Heilige Geist irgendwie so säuselnd auf die Menschen kommt. Die haben dann alle ihre Feuerzungen auf dem Kopf und dann gehen sie aus dem Raum raus und gehen in die Stadt, in den Tempel, wohin auch immer. Und dann hören ihnen die ganzen Leute zu und hören sie in verschiedenen Sprachen sprechen. Aber anscheinend war es anders. Die Freunde von Jesus gehen erstmal nirgends hin, sondern die Leute in Jerusalem kommen zu ihnen. Der Wind kann nicht einfach nur ein leises Säuseln gewesen sein. Der Heilige Geist ist nach Jerusalem gekommen. Und dieser Moment muss die Stadt so sehr erschüttert haben wie bei einer Explosion. Ja, das haben die Leute alle mitgekriegt. Du kannst dich ja mal selbst fragen, was müsste in diesem Moment in der Innenstadt von Gießen passieren, damit du aufstehen würdest und sagen würdest, ich muss jetzt da hingehen und gucken, was passiert ist. Ja, da reicht nicht, dass da ein Krankenwagen vorbeifährt mit Tatütata. Das muss anders klingen. Und so ähnlich muss das damals geklungen haben. Alle haben es mitgekriegt. Und wie Menschen so sind, wo wirklich was passiert, da wollen sie sein. Und plötzlich sind die Freunde von Jesus belagert von einer riesigen Menge von Menschen. Ja, vermutlich, wenn wir weiterlesen, Tausende von Menschen, die alle wissen wollen, was ist da passiert. Ja, zur Erinnerung, es war Pfingsten, die Stadt war brechend voll mit Menschen aus der ganzen damals bekannten Welt. Und sie kommen dort zusammen und sie sehen bzw. hören den Heiligen Geist. Ja, sie hören nicht den Heiligen Geist direkt, aber sie sehen die Zeichen, die ihn begleiten, Wind und Feuer. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, vielleicht stellt ihr sie euch auch, warum kommt der Heilige Geist mit Zeichen. Das hat er ja eigentlich nicht nötig. Warum legt der Heilige Geist so viel Wert darauf, dass nicht nur die Freunde von Jesus, sondern die ganze Stadt Jerusalem das mitbekommt? Und die Antwort ist, damit es unzweifelhaft ist, dass der Heilige Geist jetzt wirklich da ist, wirklich gekommen ist. Deswegen sorgt Gott für Tausende von Augenzeugen. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, wie wichtig es ist, dass die historischen Tatsachen unseres Glaubens wirklich passiert sind. Und ich erkläre das normal anhand von Jesus. Ja, es ist wichtig, dass Jesus wirklich geboren ist, dass er wirklich gestorben ist, wirklich auferstanden ist, wirklich in den Himmel aufgefahren ist. All das ist wichtig für unseren Glauben, sonst wäre unser Glaube ein Aberglaube. Und hier sehen wir, es ist genauso wichtig, dass der Heilige Geist wirklich gekommen ist. Und deswegen gibt es diese Augenzeugen. Und später sehen wir, diese Augenzeugen können das nicht einordnen, was sie da sehen und hören. Die sind alle komplett verwirrt. Es gibt einige, die fangen an zu spotten oder suchen irgendwelche absurden Erklärungen, um das irgendwie zu erklären, nur damit es nicht der Heilige Geist ist. Aber König Jesus schafft eine riesige Menge von Augenzeugen, die alle bezeugen können, der Heilige Geist ist wirklich gekommen. Wir haben es gehört, Wind, und wir haben es gesehen, Feuer. Ich habe eben aber nicht nur von zwei Zeichen gesprochen, sondern von drei. Und von diesem dritten Zeichen lesen wir ab Vers 4. Da heißt es, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Ja, die Freunde von Jesus sprechen hier über Gott. Und jeder hört sie in seiner eigenen Muttersprache. Und das zeigt natürlich endgültig, was hier passiert, das ist übernatürlich. Das ist nichts Alltägliches, das ist was Außergewöhnliches. Aber ehrlich gesagt, dazu hätten noch eigentlich Wind und Feuer ausgereicht. Also es war ja schon spektakulär genug. Warum die Sprachen? Und das liegt daran, dass König Jesus mit diesen Sprachen etwas ganz Wichtiges ausdrücken möchte. Er möchte deutlich machen, ich bin nicht mehr länger nur König für Israel, ich bin jetzt König, der alle Sprachen dieser Welt spricht. Das ist mein zweiter Punkt. König Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt für die ganze Welt. Ich habe schon gesagt, aus dem gesamten Mittelmeerraum waren Juden nach Jerusalem gekommen für dieses Fest. In Vers 5 lesen wir, dass Juden aus aller Herren Länder in Jerusalem wohnen. Dieses Wort für wohnen, das kann bedeuten, dass man ein Haus in Jerusalem hat, aber hierfür bedeutet es vermutlich eher, dass sie sich in Jerusalem aufhielten. Also sie waren vorübergehend für dieses Fest da. Und in den Versen 9 bis 11 listet Lukas dann ganz bewusst 15 Länder, Provinzen und Gegenden auf, wo die Menschen herkamen. Und all diese Menschen, zumindest fast alle, konnten Griechisch. Das war damals gerade im östlichen Mittelmeerraum, wo die Leute herkamen, so die Sprache, ja, also sozusagen das Englisch von damals. Aber all diese Leute hatten natürlich auch eine Muttersprache, irgendeine lokale Sprache. Und jetzt hörten sie alle die Freunde von Jesus reden in der Sprache, die sie von Kindesbeinen an sprachen. Jeder in seiner eigenen Sprache. Und das ist ein Zeichen dafür, was König Jesus vorhat. Er möchte sein Königreich bis an die Enden der Erde ausbreiten. Das ist ja der Auftrag, den er den Aposteln nur ein paar Tage vorher gegeben hatte, als er noch hier auf der Erde war. In Kapitel 1, Vers 8 hat er gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann hat er Gegenden aufgelistet und ganz am Ende, und bis an das Ende der Welt werdet ihr meine Zeugen sein. König Jesus ist für die ganze Welt da. Keine Sprache ist zu schwer für ihn, kein Land ist zu weit weg, keine Kultur ist zu gottlos, als dass König Jesus mit seinem Königreich nicht dort hineinbrechen könnte. Die Sprachen hier sind ein Zeichen für die weltumspannende Gnade, die König Jesus mit uns hat. Aber gleichzeitig sind sie ein Zeichen für Gericht. Gericht an den Juden, den Nachkommen Abrahams. Ja, jahrhundertelang, das ganze Alte Testament über, hatte Gott nur mit ihnen gesprochen. In ihren Sprachen, ja, Hebräisch und Aramäisch. Und das haben sich die Juden nicht alles darauf eingebildet. Wir haben Abraham zum Vater, uns kann nichts passieren, Gott liebt uns und egal was wir tun, er wird das immer tun. Die Botschaft der Sprachen ist, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Gott spricht immer noch die Sprache der Juden, aber er spricht eben auch alle anderen. Und darum geht es bei diesem Sprachenwunder. Und damit dreht Gott auch in gewisser Weise einen ganz alten Fluch auf den Kopf. Ja, über 2000 Jahre vorher hatten die Menschen nur eine Sprache. Und sie wollten gemeinsam Gott gleich sein. Sie wollten Gott gleich sein, indem sie einen Turm bauten, der bis an den Himmel reichte. Und das eben gelesen. Gott hatte sie bestraft, er hatte ihre Sprachen verwirrt. Und vorbei war das tolle Projekt, selbst zu Gott hochzusteigen. Plötzlich hatte jedes Volk seine eigene Sprache. Und in gewissem Sinn kehrt Gott das hier um. Und das Faszinierende ist, wann Gott diese Umkehrung versprochen hat. Diese Umkehrung des Turmbaus zu Babel hat Gott direkt nach der Turmbaugeschichte versprochen. Denn da, und auch das haben wir gelesen, lesen wir die Berufung von Abraham. Herr Boris predigt ja gerade über diese Geschichten. Wir haben das eben gelesen. Gott verspricht diesem einen Mann aus einem der sprachverwirrten Völker. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und jetzt kann man lange rätseln, was ist dieser Segen? Was ist dieser Segen, den alle Völker durch Abraham bekommen? Paulus beantwortet diese Frage in Galater 3, Vers 14. Er sagt, der Segen Abrahams für die Völker ist nichts anderes als der Heilige Geist. Seht ihr, was hier passiert? Gott richtet die Menschheit in Babel, Stichwort Sprachverwirrung, aber dann plant er direkt danach, die Menschheit durch Abraham zu segnen mit dem Heiligen Geist, Stichwort Sprachenwunder. Und das alles kommt hier am Pfingsten zusammen. Hier steigt Gott, der Heilige Geist, herab. Ja, und er schafft jetzt zwar nicht alle Sprachen wieder ab. Wir müssen heute leider immer noch Fremdsprachen lernen. Ja, die Schüler stöhnen in der Schule, dass es in 2 Wochen wieder losgeht und heißt Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, was weiß ich nicht alles. Und es bleibt so, bis König Jesus wiederkommt. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, König Jesus sorgt dafür, dass diese Sprachen keine Grenze mehr bilden in seinem Königreich. Zu seinem Königreich darfst du gehören, egal welche Sprache du sprichst. In Babel wollten die Menschen ein Königreich ohne Sprachgrenzen selbst bauen. Sie sind dramatisch gescheitert. Hier sehen wir, wie König Jesus anfängt, ein Königreich zu bauen ohne Sprachgrenzen. Ja, das bedeutet für dich, du darfst deine Bibel lesen in der Sprache, mit der du aufgewachsen bist. Ja, das ist bei den meisten von euch Deutsch, was nicht bei allen von euch Deutsch. Und das ist super so. Ja, Gott erlaubt mir heute hier auf Deutsch zu predigen. Ich muss nicht auf Griechisch oder Hebräisch oder Latein oder was auch immer predigen. Er möchte sogar, dass ich zu Deutschen auf Deutsch predige. Vielleicht denkst du dir, ist ja klar, ist ja selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Zur Zeit des Alten Testaments wäre kein Jude auf die Idee gekommen, das Alte Testament in eine andere Sprache eines anderen Volkes zu übersetzen. Wozu auch? Gott spricht ja schließlich nur zu uns. Und irgendwann nach der Zeit des Alten Testaments haben sie es dann mal in Griechisch übersetzt, weil viele Juden dann kein Hebräisch mehr konnten. Aber bis dahin, warum übersetzen? Oder wenn wir heute an den Islam denken, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jeder echte Moslem muss eigentlich Arabisch lernen. Denn der Koran ist nur auf Arabisch wirklich echt. Ja, also willst du den Koran wirklich zitieren, dann musst du es auf Arabisch machen. Und wenn du kein Arabisch kannst, dann musst du das erst lernen. Hier sehen wir, der Gott der Bibel spricht alle Sprachen. Ist klar, er ist ein mächtiger Gott. Natürlich kann er alle Sprachen, aber das Entscheidende am Pfingsten ist, er will alle Sprachen sprechen. Gott spricht mit dir in deiner Muttersprache. Und du darfst mit ihm in deiner Muttersprache sprechen. Auch da hat der Heilige Geist übrigens seine Finger im Spiel. In Römer Kapitel 8 sagt uns Paulus, dass der Heilige Geist deine Gebete übersetzt. Siehst du, keine Sprache ist ein Hindernis für das Königreich von Jesus. Und zurück zu den Ereignissen damals. Wie reagieren jetzt die Menschen auf diese Ereignisse? Auf die Zeichen, auf die Wunder? Ihre Reaktion ist vollkommene Verwirrung. Sie können das nicht einordnen, sie verstehen das nicht. Ja, Lukas betont das in dem Abschnitt immer und immer wieder. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, könnt ihr mal schauen. Vers 6 lesen wir, sie waren bestürzt. Vers 7, sie entsetzten sich und verwunderten sich. Vers 12, sie entsetzten sich, sie gerieten in Verlegenheit und sie sprachen, was wird das wohl sein? Ihr seht, Lukas betont immer und immer und immer wieder in diesem Abschnitt, wie reagierten die Menschen? Sie haben keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann gibt es so ein paar super Schlaue, so Skeptiker und Spötter, die haben auch eine ganz tolle Erklärung. Die sagen sich einfach, die da vorne sind betrunken. Ja, ich frage mich immer, wie man mit Betrunkenheit den Wind und die Feuerzungen erklärt, aber okay. Zumindest die Sprachen wollten sie erklären mit, die sind alle betrunken. Die Menschen können das nicht einordnen und deswegen beginnt Petrus jetzt zu sprechen, ihnen zu erklären, was hier passiert. Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Und ab dort, von Vers 15 bis Vers 36, also einen ziemlich langen Abschnitt, hält er eine Predigt über zwei Personen. Ab Vers 21 bis Vers 21 über den Heiligen Geist und dann bis Vers 36 über Jesus. Und diese Predigt, den zweiten Teil der Predigt über Jesus, den schauen wir uns in der nächsten Predigt über die Apostelgeschichte an. Heute geht es über den ersten Teil, über den Heiligen Geist, wo Petrus tatsächlich erklärt, was hier passiert ist. Und er macht in diesem ersten Punkt seiner Predigt eine Sache deutlich. Er sagt, der Heilige Geist ist nicht aus dem Nichts gekommen, er ist gekommen, genau wie Gott es versprochen hat. Ein dritter Punkt, König Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt, ganz wie versprochen. Jesus hatte, als er hier auf der Erde war, immer und immer wieder den Jüngern angekündigt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Wenn ich weg bin, kommt er zu euch. Er hätte das vor seinem Tod gesagt. Und er hat das nach seiner Auferstehung gesagt. Wartet in Jerusalem, bis ich euch den Geist schicke. Das war also das Versprechen von Jesus an seine Jünger. Und nun hätte sich Petrus dahinstellen können und den Leuten erzählen können, liebe Leute, ihr wisst ja, wir sind so die Freunde von Jesus und wir waren die letzten 3 Jahre mit ihm unterwegs und da hat er uns immer wieder gesagt, irgendwann kommt der Heilige Geist. Er ist gestorben, ist auch wieder auferstanden, davon sind wir überzeugt. Und jetzt ist eben der Heilige Geist da, wie er es uns versprochen hat. Hätte Petrus machen können, macht er aber nicht. Ja, später, ab Vers 22, spricht er tatsächlich über Jesus, aber erstmal macht er das nicht. Denn er weiß eine Sache ganz genau. Er weiß, die Juden, die ihm zuhören, die halten Jesus für einen Hochstapler, oder für einen Verrückten oder für beides. Und deswegen beruft er sich auch nicht auf Jesus, sondern er geht zurück ins Alte Testament. Ja, diese Zuhörer, die Tausenden von Juden und die Freunde von Jesus, die waren sich völlig uneinig über Jesus. Sie ordnen Jesus völlig unterschiedlich ein. Aber in einem Punkt waren sie sich völlig einig, nämlich dass das Alte Testament tatsächlich Wort Gottes ist. Wir haben schon gesehen, schon bei Abraham hat Gott grundsätzlich versprochen, den Geist zu schicken. Das war noch sehr undeutlich. Später dann wurde Gott viel konkreter. Und konkreter wurde er im Propheten Joel. Und deswegen geht Petrus in diesen Propheten und er zitiert aus diesen Propheten. Aber bevor er das macht, ab Vers 16, da wischt er erstmal die recht dämlichen Erklärungsversuche der Spötter weg. Vers 15, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Ja, die dritte Stunde ist ungefähr 9 Uhr morgens. Und Petrus sagt, aus zwei Gründen ist es völlig dämlich, davon auszugehen, dass die betrunken sind. Nummer 1, es ist 9 Uhr morgens und nicht 9 Uhr abends. Und zweitens, an hohen jüdischen Feiertagen wurde meistens den ganzen Morgen und Vormittag über gefastet. Das heißt, vermutlich hatten fast alle Zuhörer und auch die Freunde von Jesus an diesem Tag noch überhaupt nichts getrunken bzw. gegessen. Nichts mit betrunken. Nachdem er diese falschen Erklärungsversuche, die dazu noch total dumm sind, nachdem er die weggewischt hatte, geht er jetzt in den Propheten Joel. Er zitiert das gesamte dritte Kapitel und er sagt einfach, das, was Joel damals vor Hunderten von Jahren vorausgesagt hat, genau das ist jetzt passiert. Was hatte Joel gesagt? Er hatte gesagt, dass Gott irgendwann seinen Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgießen werde. Und er hatte zudem gesagt, diese ganzen Ereignisse mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, das wird begleitet werden von außergewöhnlichen Ereignissen. Und er sagt jetzt, das, was Joel damals vorausgesagt hat, das ist jetzt eingetroffen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, schon im Alten Testament hatten die Gläubigen den Heiligen Geist. Also es gibt drei entscheidende Unterschiede zwischen vor Pfingsten und nach Pfingsten. Erstens, das haben wir schon gesehen, vor Pfingsten waren es fast nur die Juden, die den Heiligen Geist hatten. Jetzt haben ihn alle Menschen, die zu Jesus gehören, aus allen Ländern mit allen Sprachen. Zweitens, zur Zeit des Alten Testaments wussten die Menschen sehr wenig über den Heiligen Geist. Also sie wussten, Könige, Priester und Propheten haben den Geist, das sind die wichtigsten Ämter, das war sozusagen eher sowas für die Elite. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum Joel hier auch sagt, ich werde den Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alle werden den Geist ganz bewusst haben. Ja, Vers 17, alles Fleisch, Söhne, Töchter, junge Männer, Ältere. Vers 18, dann Knechte, Mägde. Ja, alle Kinder haben jetzt Gottes Geist und alle wissen das auch. Es waren ja auch schon damals in dieser Situation nicht nur die 11 Jünger, die den Geist bekommen haben und die Feuerzungen auf dem Kopf hatten. Wenn ihr mal Bilder anschaut, die davon gemalt wurden, dann hat man meistens Bilder von 11 Männern mit Feuerzungen auf dem Kopf. Aber so war es nicht. Sondern alle Freunde von Jesus, Jünger und Nichtjünger, Männer und Frauen, Mutter und Brüder von Jesus, sie alle hatten den Geist bekommen. Und das konnte jeder sehen. Zweiter Unterschied, damals war es nur für eine Elite bewusst da, jetzt für Menschen aller Hintergründe. Der dritte Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, im Prinzip in Bezug auf den Heiligen Geist, der Geist wirkt jetzt seit Pfingsten viel wirksamer und umfassender als vorher. Und das hängt mit seiner Aufgabe zusammen. Denn der Heilige Geist macht uns Jesus groß. Er verbindet uns mit Jesus. Er zeigt uns, wie herrlich Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Das ist seine Aufgabe. Das hat er auch schon im Alten Testament gemacht, aber da war es sehr schwierig, nur sehr undeutlich. Ja, er konnte ja nur auf die Opfer verweisen und das Passafest und all die anderen Zeichen und Prophezeiungen. Aber jetzt kennen wir Jesus. Und deswegen kann uns der Heilige Geist jetzt wirklich Jesus groß machen. Der Heilige Geist war zu allen Zeiten derselbe. Und immer galt auch der Grundsatz, ohne den Geist kein Glaube. Es gilt im Alten Bund wie im Neuen Bund. Aber Jesus ist erst am Ende des Alten Bundes gekommen, um den Neuen einzusetzen. Und diesen Jesus macht der Heilige Geist groß. Diesen Jesus zeigt uns der Heilige Geist vor unseren inneren Augen. Nochmal die drei Unterschiede. Erstens, früher war der Geist hauptsächlich für Israel da, jetzt wirkt er weltweit. Zweitens, früher hatten nur die Könige, Priester und Propheten ihn bewusst, jetzt haben ihn alle bewusst, die Kinder Gottes sind. Und drittens, früher kannte man Jesus nur sehr schemenhaft, heute macht der Heilige Geist uns den Jesus groß, den wir kennen. Den wir durch die ganzen Geschichten aus den Evangelien kennen. Den wir durch die ganzen Erklärungen in den Briefen kennen, den wir sichtbar erleben hier in Taufe und Abendmahl. Wir kennen Jesus wirklich. Und deswegen ist der Heilige Geist in unserem Leben so viel wirksamer. Deswegen bist du so viel besser dran als Abraham, als Mose, als David, als Salomo. Hast du Gott schon einmal dafür Danke gesagt, dass du in der Zeit nach Pfingsten leben darfst? Dass du in der Zeit nach Pfingsten ein Kind Gottes sein darfst? Dass du Jesus wirklich kennst und in einer ganz neuen Qualität den Heiligen Geist hast? Petrus zeigt den Zuhörern damals und uns heute, Joel hat sich hier erfüllt. Beziehungsweise, wenn wir es ganz genau sagen wollen, die Erfüllung von dem, was Joel damals gesagt hat, hat erst begonnen. Denn manche Aspekte von dem, was Joel sagt, die erfüllen sich erst, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Ja, gerade zum Beispiel Vers 20, da lesen wir, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das ist nicht an Pfingsten damals passiert. Ganz offensichtlich nicht. Darauf warten auch wir noch. Das heißt, Joel erfüllt sich endgültig, erst wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Aber an Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere sich fragt, okay, ich lebe jetzt im neuen Bund, ich bin Kind Gottes, ich habe den Heiligen Geist. Aber wie zeigt sich das denn? Ja, woher weiß ich das denn, dass ich ihn habe? Warum gibt es in meinem Leben keine Feuerzungen auf dem Kopf? Warum fällt es mir so schwer, andere Sprachen zu lernen? Warum habe ich keine Träume und Visionen, wie Joel das angekündigt hat? Um es auf den Punkt zu bringen, wo ist eigentlich mein Pfingsten? Die Antwort darauf lautet, Pfingsten ist ein einmaliges Ereignis in der Heilsgeschichte. Genau wie es nur eine Geburt von Jesus gibt und nur einmal Tod und einmal Auferstehung von Jesus, so gibt es nur eine Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und diese ganzen Zeichen und Wunder drumherum, die zeigen uns in dieser einmaligen Situation, jetzt hat sich erfüllt, was Joel gesagt hat. Jetzt ist der Heilige Geist da. Und seine Gegenwart zeigt sich seitdem lange nicht mehr so spektakulär wie an diesem ersten Pfingsttag. Aber jetzt nochmal die Frage, woran wissen wir seitdem, dass der Heilige Geist da ist? Woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Wenn du keine Feuerzungen auf dem Kopf hast, nicht in anderen Sprachen redest, keine Träume und Visionen hast, woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Und weißt du, diese Frage beantwortet dir der letzte Vers von unserem Abschnitt. Auch der stammt noch aus dem Propheten Joel. Dort heißt es ganz nüchtern und unspektakulär, Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ich habe immer wieder betont, die fremden Sprachen machen deutlich, der Heilige Geist ist jetzt für Menschen aus allen Nationen und allen Sprachen da. Aber klar ist auch, nicht jeder Mensch hat den Geist. Den Geist hat nur der, der den Namen des Herrn anruft. Den Geist hat nur der, der zu Gott kommt und der die Gemeinschaft mit Gott sucht. Jeder, der das tut, bekommt den Geist. Beziehungsweise eigentlich ist es andersrum. Nur wenn du den Geist hast, suchst du die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist mein vierter und letzter Punkt. König Jesus hat uns seinen Heiligen Geist geschickt, ganz oder gar nicht. Weißt du, es ist eine Sache von ganz oder gar nicht. Errettet wird der, der den Namen des Herrn anruft. Errettet wird der, der zu Gott kommt und ihm bekennt, ich habe dir nichts zu bringen, außer meiner Schuld. Ich habe keine Hoffnung für alles, was nach meinem Tod kommt. Ich habe keinen Sinn, keine Richtung in meinem Leben. All das fehlt mir und deswegen brauche ich dich. Wenn du das getan hast, und wenn das die Grundlage deines Lebens ist, dann hast du den Heiligen Geist. Das ist das Kennzeichen davon, dass du den Geist hast. Niemand kann Jesus Herr, also König, nennen, außer durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Dieses Gebet, sich an Gott zu wenden, ist nicht spektakulär. Das weiß ich. Ja, spektakulär war das, was an Pfingsten passiert ist. Pfingsten kam der Heilige Geist mit Wumms. Und es ist wichtig so. Denn jetzt wissen wir, er ist wirklich da, wie Gott durch Joel versprochen hat. Er ist mit den Zeichen gekommen, die Joel angekündigt hat. Unser Leben als Christen mit dem Heiligen Geist seitdem ist oft und sogar fast immer unspektakulär und gewöhnlich. Ja, ich stehe heute vor euch, ohne Heiligenschein, ohne Feuerflamme über dem Kopf und ich rede auch nicht in anderen Sprachen. Und das ist von Gott genauso gedacht, das ist gut so. Aber weißt du was? Der Heilige Geist ist heute in diesem Gottesdienst genauso da, wie damals an Pfingsten. Und du hast denselben Geist. Was sich daran zeigt, nicht, dass du Zungen auf dem Kopf hast und keine Vokabeln mehr zu lernen brauchst, sondern, dass du den Namen von König Jesus anrufst. Es ist eine Sache von ganz oder gar nicht. Und das bedeutet auch, wenn du das nicht tust, dann hast du den Geist nicht. Aber weil dieser Geist vor keiner Sprache, vor keiner Grenze, vor keiner Schicht, vor keinem Bildungsgrad und auch vor keiner Vergangenheit Halt macht. Deswegen komm. Komm und rufe den Namen des Herrn an und du wirst errettet werden. Du wirst zu einem Teil seines Königreichs. Du wirst einer seiner Freunde. Das war schon Teil des Versprechens vor über 4000 Jahren an Abraham. Das sagt Joel. Das zitiert hier Petrus. Und das gilt heute noch ganz genauso für dich. Und deswegen mach ganze Sache mit König Jesus. Amen.